wenn man sagt, in diesem System könnten 99% gut rauslaufen und 1% schlecht, ist es immer noch 1,6 Milliarden Franken. Und aus dem Grund, Hannes, muss eigentlich ein System, das so viel Geld verantworten muss über ein Instrumentarium verfügen, dass man in den richtigen Leuten die richtigen Leistungen zahlen kann. Und ein notwendiges Instrument, ich komme mit dem Begriff von der Ultima Ratio, also vom letzten Mittel, muss eben auch die Observation sein. Und das Volk hat zu dem ganz klar Ja gesagt.
Das soziale Sicherheitsnetz in der Schweiz. Ist es sozial und ist es noch sicher? Breakdown, der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus.
Herzlich willkommen zur 8. Folge Breakdown. Ich bin Hannes Blatter, Geschäftsführer vom Luzerner Forum und Politikwissenschaftler.
Ich bin Linus Bürgi, ich arbeite beim Radio Dreifach in der Geschäftsleitung und habe einen Bachelor in Volkswirtschaft. Detektiv kenne ich vor allem aus Krimis oder aus dem Fernsehen. Aber auch bei Schweizer Sozialversicherungen kommen ab und an Detektive zum Einsatz. Seit dem Oktober 2019 dürfen Schweizer Sozialversicherungen Observationen durchführen, um Missbrauchsfälle aufzudecken. Und das Gesetz hat damals, was 2019 beschlossen wurde, einiges an politischem Staub aufgewirbelt.
Schauen wir doch zusammen mal ein bisschen zurück. 2016 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, festgestellt, dass die Schweiz keine gesetzliche Grundlage hat für Observationen von Versicherten. Vor 2016 hat zum Beispiel ZUWA oder kantonale IV-Stellen tätige Observationen regelmässig durchführen. Nach dem Urteil ist es in der Politik aber ganz schnell gegangen. Mit sehr hohem Tempo haben die Beratungen im Parlament stattgefunden und innerhalb nur einer Session ist eine Gesetzesänderung beschlossen worden und hat sollen in Kraft treten, wenn nicht 4 private Personen erfolgreich ein Referendum ergriffen haben. Am 25. November 2018 haben wir dann darüber abgestimmt und das Schweizer Volk hat sehr deutlich das Referendum mit 64,7% abgelehnt. Der Bundesrat hat dann die Gesetzesänderung auf den 1. Oktober 2019 in Kraft gesetzt.
Heute, ziemlich genau 2,5 Jahre später, möchten wir wissen, ob das Instrument auch eingesetzt wird, mit welchem Erfolg, wie es um den Schutz der Privatsphäre steht und ob allenfalls jetzt schon Verbesserungen notwendig sind.
Breakdown. Sozialpolitik mit dem Hannes, dem Linus und
am Andreas Dummermuth. Er ist seit 15 Jahren Geschäftsleiter von der Ausgleichskasse IVA-Stell Schweiz und seit 8 Jahren Präsident von der Konferenz von der kantonalen Ausgleichskasse. Vorher hat er während 14 Jahren die Ausgleichskasse und IVA-Stell vom Kanton Nidwalden geleitet. Der studierte Jurist hat auch einen Master of Public Administration absolviert. Wenn ich die Garderobe von Andreas Dummermuth anschaue, dann sehe ich ein Gilet und einen sehr schönen Anzug aus Harry Street, scheint es von den äußeren Hebriden. Und ich kenne dich auch schon relativ lange, Andreas, wenn ich mir die Hintergrund vergegenwärtige, dann spüre ich hier im Studio einen Hauch von britischem Flair und auch ein bisschen Understatement. Ich würde Andreas Dummermuth darum auch eher als Civil Servant im wortwörtlichen Sinn beschreiben, also weniger als Staatsbeamter, sondern eher als Beamter im Dienst von der Allgemeinheit. Andreas, mega schön, dass du heute bei uns bist und dir Zeit nimmst für unseren Podcast über Sozialversicherungsdetektiv.
Andreas, fühlst du dich manchmal auch als Civil Servant, so wie das jetzt der Hannes beschrieben hat, also eher als Anwalt vom öffentlichen Interesse als als Staatsbeamter?
Ja, also zuerst mal toll, dass es geklappt hat, dass wir da zusammenkommen dürfen. Und Linus, ja, der Begriff vom Civil Servant, den finde ich schon noch sehr sympathisch. Und zwar geht es ja darum, dass die soziale Sicherheit ist die teuerste Infrastruktur der Schweiz. Die teuerste, nicht die wichtigste. Wir haben ja öffentlichen Verkehr, Bildung, auch Verteidigung jetzt da mit dem Ukraine-Krieg, sieht man, das kommt eine andere Bedeutung über. Die teuerste Infrastruktur, weil es geht um etwa 161 Milliarden Franken, die ausgegeben worden sind vor 2 Jahren. Das, also Entschuldigung, 164 Milliarden Franken. Das ist 25% vom Bruttoinlandprodukt. Jede vierte Franke, die in der Schweiz verdient wird, fließt in ein Unfallkessel, in ein Arbeitslosenkessel, in ein Krankenkessel, in ein Ausgleichskessel, in eines von diesen Kesseln. Und weil das eben die teuerste Infrastruktur ist, muss man wirklich aufpassen, dass das gut läuft. Und das ist wirklich mein Ansatz von Civil Servant. Die teuerste Infrastruktur in der Schweiz muss gut laufen und darum kein ungerechtfertigter Leistungsbezug.
Da sind wir eigentlich schon wirklich mit im Thema. Warum sind denn Observationen mit Versicherungsdetektivinnen und Detektiven ein wichtiges Instrument für die Missbrauchsbekämpfung?
Ja, es ist so, die... ich möchte da anknüpfen, was ich vorher gesagt habe. Man geht so davon aus, bei den Privatversicherungen, wo es vor allem um Sachversicherungen geht, dass ca. 10% von diesen Schadenfällen sind Lusch. 10%. Bei der Personenversicherung geht man davon aus, das ist aber einfach so ein Handgelenk mal Pi entscheidend, ist das 1%. Wenn man jetzt von 164 Milliarden Franken ausgeht, ist 1% 1,6 Milliarden Franken. Also wenn man sagt, in diesem System könnten 99% gut rauslaufen und 1% schlecht, ist es immer noch 1,6 Milliarden Franken. Und aus dem Grund, Hannes, muss eigentlich ein System, das so viel Geld verantwortet, und natürlich auch einziehen von der Wirtschaft und von den Versicherten und auszahlen in den Versicherten, muss über ein Instrumentarium verfügen, dass man in den richtigen Leuten die richtigen Leistungen zahlen kann. Dann gibt es die normale Schadenabwicklung und dann gibt es mehrere Instrumente, da werden wir noch drauf kommen. Und ein notwendiges Instrument, ich komme mit dem Begriff von der Ultima Ratio, also vom letzten Mittel, muss eben auch die Observation sein und das Volk hat zu dem ganz klar Ja gesagt.
Dann reden wir doch gerade ausführlicher über das Instrument, über die Observationen. Was dürft ihr eigentlich überhaupt observieren und wie läuft so eine Observation ab?
Das ist wirklich noch. Ich tue die Frage nachher gerade beantworten, aber ich will gleich noch sagen, es gibt eben vor dieser Observation gibt es ja noch andere Mittel, um zu schauen, ist überhaupt ein Anspruch berechtigt. Ich denke da zum Beispiel an eine Beauftragung für medizinische Gutachten. Oder? Und dann nachher gibt es aber auch die Möglichkeit, dass da medizinische Gutachten rum sind. Ein Beispiel, da sagt einer, ich habe immer Rückenweh und ich kann nicht mehr arbeiten. Dann geben wir ein medizinisches Gutachten rum. Und nachher merken wir, Achtung, Nicht-Observation, dass der geht schütten. Wenn man geht schütten, beim Schweizerischen Fußballverband, der hat jeder eine Nummer. Und es gibt offene Register. Man kann nachschauen, wer hat wann geschüttet. Und wir können nachschauen, dass die Person, die eigentlich sagt, ich kann wegen dem Rückenproblem gar nicht mehr arbeiten, ich brauche eine Rente, können wir sagen, wann ist der geschüttet. Also man könnte durch Auswertung von bestehenden öffentlichen Datenbanken schon schauen, ist eigentlich das Verhalten, das er in der Versicherung gegenüber tut, angeben, ist das kongruent mit seinem tatsächlichen Verhalten. Das kann man ohne Observation machen. Also Internetrecherche, Facebook ist öffentlich gemäss Bundesgericht. Das ist die erste Ebene Bekämpfung Versicherungsmissbrauch. Und ich komme jetzt, Linus, auf deine Frage. Die Observation ist ja dann eigentlich das, dass man sagt, man tut das Verhalten von einer Person im öffentlichen Raum anschauen. Konkret Fußballmatch. Also ihr wisst, der Fußballmatch ist öffentlich, dass wir schauen, hallo, der Max Muster will eine Rente, jetzt gehen wir doch schauen, wie der auf dem Fußballplatz umeinander kumpelt. Und das ist das Verhalten im öffentlichen Raum. Und das darf man ab jetzt filmen, mit Video aufnehmen.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erklären, wann kommen wir überhaupt dazu, so einen Verdachtsfall zu haben oder eine Überprüfung anzuordnen? Sind also alle Leute, die mal irgendwie Leistungen beantragen, kurz recherchieren, ob das jemand stimmt, oder ist das so ein Stichprobenprinzip, oder gibt es irgendwelche Anhaltspunkte, und ihr denkt, das ist verdächtig, darf man mal anfangen recherchieren?
Die Sozialversicherung hat vorher gesagt, die 100, jetzt auf 64 Milliarden Franken kann man ja oben nehmen, ganz konkret bei der Invalidenversicherung sind die Ausgaben von der IV pro Jahr 9,6 Milliarden Franken und ungefähr 5,5 Milliarden gehen davon aus für IV-Renten. Und es sind 450'000 Personen in der Schweiz, die Leistungen von der IV überkommen, jährlich. 450'000 Personen. Und aus dem Grund ist ganz klar, Linus, die Frage, nein, wir müssen eine Selektion machen, ein Screening, es muss ein sogenannter Anfangsverdacht herum sein. Und den Anfangsverdacht muss man eigentlich in einem Massengeschäft, musst du eigentlich die herausfiltern, die eigentlich das Gefühl haben, da kann etwas nicht stimmen. Und da gibt es solche Indikatoren. Ein Beispiel, einer tut laufend den Anwalt wechseln. Einer tut laufend Ärzte wechseln. Einer tut laufend den Wohnort wechseln. Einer lebt zusammen mit Leuten, die alle zusammen auch eine IV-Rente beziehen. Ich meine nicht das Behindertenheim, oder? Ist klar. Ja. Aber einfach, das sind Indikatoren, wo man eigentlich sagt, wo, und dann auch teilweise unklare Beschwerdebilder, oder? Also ganz klar, ein genetischer Defekt, zum Beispiel Trisomie 21, ist erkennbar. Aber dann diffuse Gesundheitsprobleme, diffuse Rückenschmerzen etc., dann sagt man, und wenn all diese Sachen zusammen sind, sagt man, da schauen wir eher, gibt ganz konkret einen Handwechsel innerhalb der IV-Stelle. Man gibt das einem Spezialist und der schaut nachher, ob ein Anfangsverdacht rum ist. Der Anfangsverdacht, da kann ich noch nicht geschlossen mit dem, der muss begründet werden, ungefähr 2-3 Seiten, und das muss nachher visiert werden von einer Person im Direktionsrang, so heisst es im Gesetz. Also es ist nicht die Verwaltung, die selber loszischen kann, oder ins Auto rein und jemandem hinten rein, sondern das muss deklariert, beschrieben, unterschrieben werden und muss notabene zum Schluss im Versicherten auch ediert geben. Der muss nachher informiert werden.
Jetzt bist du bei den Observationen, voilà, oder nicht bei den Facebook-Recherchen. Die Facebook-Recherchen, die könnt ihr ohne Unterschrift eure Mitarbeiter einfach starten, oder?
Wenn alles.
Die öffentlich zugänglichen Informationen.
Ja, genau. Also all die Internet-Recherchen, medizinische Abklärungen, gezielte medizinische Abklärungen mit gezielten Fragen an externe Fachärzte, die dienen auch in Bekämpfung Versicherungsmissbrauch, hat aber nichts mit der Observation zu tun.
Dann bleiben wir jetzt näher bei der Observation, aber es ist wichtig, dass man die anderen Instrumente auch von denen hört. Bei den Observationen könntest du uns ein Beispiel nennen von den letzten 2 Jahren, wo er das Instrument eingesetzt hat, natürlich anonymisiert und so weiter. Wie ist das abgelaufen und mit welchem Erfolg?
Ja, also die Situation ist natürlich schon so, dass man dann eigentlich in der Regel schaut, wie ist eben das tatsächliche Verhalten, oder, von diesen entsprechenden Personen. Oder? Ich kann jetzt,
Hast du ein Beispiel, wo du weisst, kommen wir jetzt zu Sinn, haben wir in den letzten 2 Jahren mal eingesetzt unter den neuen Bedingungen und da haben wir eine Observation durchgeführt?
Ja, ja, das ist ganz klar Leute, die sagen, sie seien nicht in der Lage, zu laufen, sie haben Bewegungsprobleme, sie können nie hin, etc. Also einfach von dem sagen, dass so eine soziale Vereinsamung, weil sie Rückenprobleme haben, und man sieht nachher, wie die in einem Einkaufscenter Sachen umeinander tragen, wie sie an ein Konzert gehen, etc. Das ist äußerst trivial. Also man sieht, das hat auch notabene überhaupt nichts mit der Kriminalität zu tun oder mit einem Verbrechen, sondern einfach das tatsächliche Verhalten im öffentlichen Bereich entspricht nicht dem, was ist.
Ich hätte vielleicht noch eine letzte Frage zum Ablauf oder zu den Möglichkeiten von so Observationen stellen. Du hast vorher gesagt, quasi, wenn man an einen Fußballmatch schaut im Rahmen einer Observation, das ist Verhalten im öffentlichen Raum, das darf man anschauen. Das heisst aber, mit den Observationen, die Versicherungsdetektive, wie sie manchmal genannt werden, die dürfen mich im öffentlichen Raum beobachten, aber im privaten Raum, zum Beispiel in meine Wohnung hineinschauen, das dürfen sie nicht.
Ja, das ist einer von diesen ganz wichtigen Punkten, wo man ja das Gesetz gemacht hat. Man hat ja in der Schweiz ganz klar Institutionen, die Verbrechen oder auch Terrorismus bekämpfen müssen. Also das ist die Polizei primär, die ja das machen muss. Und die Polizei hat die Möglichkeit, für Bild- und Tonaufnahmen mit technischen Instrumenten, also Richtmikrofon, Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät, Fluggerät, die können Telefonabklärungen machen, Internet überprüfen etc. Das sind alles Instrumente, die die Polizei für Verbrechensbekämpfung zur Verfügung hat. Und genau diese Instrumente haben die Sozialversicherungen nicht. Absolut nicht. Man darf nicht ins Telefon, man darf nicht ins Internet, man darf nicht in den Privatraum. Das Einzige, was wir dürfen, ist das Verhalten im öffentlichen Raum. Also noch eins: Konzert, Sportanlässe, Einkaufscenter, das ist einfach ganz klar, das ist entschieden worden und das kann natürlich dann auch gerichtlich überprüft werden. Und abgesehen davon, du meinst, ich komme auf das retour, das reicht ja. Was nützt uns, wenn einer Rückenweh hat und dann gehen wir das Internet überprüfen? Das bringt ja nichts, oder?
gehe noch mal ein bisschen genereller noch mal schnell zurück. Es nimmt mich noch Wunder, wie viele Fälle, darfst du das sagen, wie viele Fälle habt ihr Observationen lanciert in den letzten 2,5 Jahren in deiner IVS?
In dem Bereich haben wir rund 10 Observationen pro Jahr, die wir da machen.
Gibt es eine Art Erfolgsquote? Das heisst, von 10 Observationen bestätigt so viel unseren Anfangsverdacht. Wie schätzt ihr das?
Also bei 80% ist das der Fall. Was ich noch sagen kann, es gibt dann auch eine gesamtschweizerische Statistik, also das Bundesamt für Sozialversicherung macht dann für alle IV-Stellen gibt's eine sehr detaillierte Statistik, die wird auch dann regelmässig veröffentlicht. Ich nehme jetzt die Zahl aus dem Jahr 2019. Dort hat man 2120 abgeschlossene Fälle mit Verdacht auf Missbrauch gehabt und davon sind dutzmal 60 Observationen gewesen. Aber das ist, ihr habt das vorher erwähnt, Hannes, mit der Abstimmung, das ist ja im Jahr nach dieser Abstimmung, also das ist eigentlich im Anfangsjahr gewesen. Aber ihr seht, das sind im Verhältnis sind das sehr wenige Fälle. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon noch wichtig. Man hat ja immer gesagt, es ist ein Ultima Ratio. Wenn wir jetzt, wir sind ja hier medial unterwegs, aus didaktischen Gründen würde ich sagen, man hat 100'000 Observationen gemacht in der Schweiz, dann würden tatsächlich überall rote Lampen leuchten und sagen, hallo, was habt ihr da gemacht? Aber ich muss jetzt eben da sagen, wir haben jetzt im Kanton Schweiz etwa 10 pro Jahr gemacht und dann sieht man, das ist also tatsächlich sehr gezielt.
Wir kommen nochmal zurück auf die Mengengeschichte. Mich hat es auch noch interessiert wegen der Kosten. Weißt, jetzt haben wir eine Erfolgsquote, das heißt, etwa 80% erfahrungsgemäß bestätigt sich der Anfangsverdacht. Habt ihr so eine Kosten-Nutzen-Überlegung auch? Ist das, wie teuer, machen wir es banaler, komm, wie teuer ist so eine Observation ungefähr?
Also eine Observation ist vielleicht 10'000, 20'000 Franken.
Und im Gegenzug steht dann eine Rente, wo man spricht, oder wie auch immer. Oder tun ihr das auch abwägen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis, ja, bevor ihr das einsetzt?
Also das eine ist, dass man sagt, was sind nicht zugesprochene, aufgehobene oder gekürzte Renten. Oder? Also das ist der eine Teil, ich kann jetzt da noch einmal sagen, von dieser Bilanz 2019, die Zahl 2120 Fälle, da hat man rund bei 390 Fällen hat man eigentlich gesagt, da gibt es jetzt nichts. Oder? Also 2120 Fälle, da hat man gesagt, 390 gibt nichts, eingesparte Rentenleistungen 148 Millionen Franken, Kosten für die Observation 600'000 Franken kumuliert. Also man hat die Observation 600'000 Franken, Kosten für das Personal, das wir hatten, rund 7 Millionen. Mhm. Also man sieht, es ist etwa knapp 7 Millionen sind Kosten vom Personal gewesen und etwa ein Zehntel von dem sind externe Kosten gewesen für die Observationen. Okay. Aber die Arbeit innen ist grösser, aber man hat 148 Millionen Franken hypothetisch eingespart.
Aber also die 148 Millionen, glaube ich, Einsparung, die du gesagt hast, das bezieht sich auf alle Verdachtsfälle, nicht nur auf die Fälle, wo Observationen angeordnet worden sind. Oder?
Genau.
Einfach, das muss man vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen. Mhm. Ja, wenn man so ein bisschen über die Bedenken, was damals im Abstimmungskampf gegeben hat, reden.
Ich glaube, das wäre ein wichtiger Punkt. Wir haben schon Privatsphären eigentlich angesprochen. Dass man nicht darf in eine Wohnung filmen, du hast das relativ gut gesagt. Gibt es auch eine Kontrolle über die Versicherungsdetektive in irgendeiner Form? Also die müssen ja einen bestimmten Ausbildungsstand haben, das mag ich mich erinnern aus der Debatte. Kontrollieren die?
Ja, die werden kontrolliert und die müssen auch approbiert sein. Also wenn man jetzt eine Observation will machen für eine Sozialversicherung, dann kann das nicht jeder Philipp Maloney machen. Der muss also eine Bewilligung haben, vom Bund, dass der darf. Und dann werden die getestet und geprüft, weil es ist ja tatsächlich wichtig. Und zwar aus der Logik, dass man sagt, ihr habt die gesetzliche Aufgabe und darum, Hannes, weil es eine gesetzliche Aufgabe ist, muss es Spielregeln haben. Es gibt Weisungen, es gibt eine 25-seitige Weisung von der Bundesverwaltung, die die IV-Stellen beachten müssen. Es gibt eine Statistik, die Observanten, also die Observatorinnen oder die Privatdetektive müssen eine Ausbildung haben. Da gibt es einen Verein, der die Ausbildung macht. Es gibt eine Prüfung. Also hat man das im Civil Service, hat man das im Englischen sehr gut bürokratisch gemacht.
Okay.
Und der Grund ist einfach schon das, und ich fasse es erst zusammen, weil es in dem Sinn ein öffentlicher Auftrag ist, dass man sagt, bitte schaut her, wird man auch sagen, das muss sauber und richtig und transparent laufen. Und das ist auch richtig und das ist wichtig.
Jetzt für, du hast es vorher gesagt, für die Observationen, das muss jemand von eben, glaub, der Kantonalausgleichskasse quasi unterschreiben, dass die gemacht werden. Aber nicht ein Gericht. Also es ist ja kein Richter oder Richterin, die dort sitzt und eigentlich entscheidet, ob man die Observation machen oder nicht. Bei der Polizei auf der anderen Seite ist es eigentlich immer ein Gericht, das muss entscheiden, ob so Massnahmen gerechtfertigt sind oder nicht. Also ist da die Rechtsstaatlichkeit wirklich gegeben, wenn es die Verwaltung ist, quasi, die entscheidet und nicht ein Richter oder Richterin?
Ja, die Rechtsstaatlichkeit ist 100% gewährleistet. Und zwar aus dem Grund, weil die Polizei, die darf schauen, was du umeinander surfst und was der Hannes tut, umeinander telefonieren. Telefonabhörung etc. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre. Und genau das, was wir machen jetzt bei der Sozialversicherung, ist nur das Verhalten im öffentlichen Bereich. Also das, was ich mit dem bloßen Auge sehen kann, wenn der Max Muster im Leuenzentrum hier umeinander läuft, wenn er an See umeinander läuft, wenn er mit den Grosskindern umeinander läuft. Entschuldigung, das ist die Banalität. Aber wenn man das ins Verhältnis setzen kann, dass einer sagt, ich bin nicht in der Lage, überhaupt in ein Auto reinzugehen etc. und wir stellen fest, dass der ganze Schweiz umeinander kesselt, dann ist das ist relativ banal, aber nur einmal die Diskrepanz wahrzunehmen im Verhalten im öffentlichen Bereich. Und darum hat die Politik entschieden, für das muss kein richterlicher Entscheid geben. Der einzige richterliche Entscheid, der im Bereich der Sozialversicherung notwendig ist, wenn man so GPS Tracking machen und an ein Auto tun. Nur muss ich ehrlich sagen, wir haben das jetzt auch noch nie gemacht, weil dann wissen wir einfach, dass ein Auto umeinander fährt, aber wer hockt denn da drinnen und alles? Und das ist also, das bringt nichts, oder? Okay. Also nicht, oder nicht viel, sage jetzt da nicht nichts, aber also das ist als Instrument fast höchst nicht belanglos.
Wir sind im Kontext von den Bedenken, die damals auch im Abstimmungskampf geäußert worden sind. Eine Situation, die damals auch für Diskussionsstoff gesorgt hat, ist natürlich das Tempo der Beratung im Parlament. Lass uns vielleicht noch dort schnell heranschauen. Ich als Politologe bin natürlich da immer fasziniert, was da genau passiert in diesen Sessionen. Innerhalb einer Session ist das neue Gesetz unter Dach und Fach gewesen. So etwas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt mit dem Differenzbereinigungsverfahren, das wir haben. Und ich zitiere schnell den Alex Kupprecht,
Schweizer. Das Differenzbereinigungsverfahren ist, wenn sich National- und Ständerat nicht einig sind und dann quasi bereinigen und ihre Differenzen, die sie in den Vorschlägen oder Gesetzesvorschlägen haben, die so ein bisschen ausmerzen, dass beide nachher auf gleicher Linie sind. Ich glaube,
danke,
das ist nicht ganz allen klar, was Differenzbereinigungsverfahren ist.
Der Volkswirtschaftler erklärt den Politwissenschaftler.
Oder dem Publikum. Nein, das ist cool.
Ja, ich verstehe es wahrscheinlich besser, wie es funktioniert. Aber das Publikum
genau. Kann dann begreifen. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn ein Ping-Pong-Match, das muss hin und her zwischen den zwei Kommissionen und Räten. Und das ist eigentlich wahnsinnig aufwendig. In einer Session so ein Geschäft beraten, habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Aber sie haben es geschafft. Es müssen alle wahnsinnig einig sein. Alex Kupprecht, ich zitiere schnell. Auch ein Schweizer. Und wahrlich kein Linke, hat damals gesagt, hätten alle Politiker müssen in Ausstand treten, die bei einer Krankenkasse, bei einer Versicherung oder einer Pensionskasse ein Mandat haben, wir hätten das Gesetz gar nicht können beraten. Andreas, wie hast du die Beratungen erlebt? Ist da wirklich tatsächlich so ein starkes Lobbying am Werk gewesen, wie da auch ein bisschen suggeriert wird?
Nein, ich glaube, der Leidensdruck war einfach sehr gross gewesen, oder? Ab dem 208 ist ja im IV-Gesetz, also im Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, ganz klar der Auftrag war, dass die IV-Stellen Spezialisten beiziehen zur Bekämpfung von dem Versicherungsmissbrauch, also ungerechtfertigte Leistungen. Das ist der Begriff, den wir brauchen, der Fachjargon BVM, Bekämpfung Versicherungsmissbrauch. Und dann hat nachher der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ja gesagt, im Bereich der Unfallversicherung gibt es keine genügende rechtliche Grundlage. Das ist willkürlich, was Zuva dort gemacht hat. Oder privaten Unfallversicherer. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob es Zuva war. Und nachher hat das Bundesgericht das in einem nächsten IV-Fall aufgenommen und hat gesagt, ja, die Bestimmung vom Jahr 2008, die finden wir auch nicht so wasserfest. Und wir sagen, es ist unrechtmäßig. Ihr habt keine gesetzliche Grundlage. Und nachher stellt sich jetzt wieder aus, ich komme halt noch eins mit dem, mit diesen 164 Milliarden Franken. und 1% ist 1,6 Milliarden. Soll man dann sagen, die Zeine dürfen einfach auslaufen, darf sich das System nicht verteidigen? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Hannes, dass dann die Politik gesagt hat, nein, wenn das Bundesgericht sagt, wir haben keine gesetzliche Grundlage, dann erstens, jeder Bundesparlamentarier ist gut beraten, wenn er ein Urteil vom Bundesgericht akzeptieren will. Und dann sagt, dann schaffen wir halt eine. Und das ist ganz wichtig. Ich zusammenfassend, die schnelle Beratung zeigt, dass in der Politik ein Konsens besteht. Unsere Sozialversicherungen sind wichtig, aber wir wollen das Geld nur ausgeben, das öffentliche Geld, für die, die es brauchen. Der Grundsatz war unbestritten, darum, dass das sehr schnell gegangen ist und übrigens auch ja sehr einfach gegangen ist, ist eigentlich klar.
Dann reden wir noch ein bisschen über die Mengen. Wir haben das vorhin schon angesprochen. 2019 hat gesamthaft schweizweit von allen IV-Stellen, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, 60 Observationen gegeben. Das ist, würde ich jetzt sagen, eher wenig oder eher zögerlich. Wenn man zurückschaut vor das Urteil vom EGMR, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht, dort sind aktiv oder Observationen durchgeführt worden. Hast du jetzt Zahlen dazu, wie viele Observationen 2016, 2015 durchgeführt worden sind?
In der Zeit vom Jahr 2010 bis 2016, also es war in dieser Zeit, nachdem dass man im 2008 den Grundsatz gefasst hat, die IV-Stellen können Spezialisten beiziehen. Dann hat man aber ein bisschen Zeit gebraucht, um das anzulaufen. Das sind jährlich 150 Observationen schweizweit gelaufen. 150. Und mit dieser neuen gesetzlichen Grundlage im ersten Jahr nicht einmal die Hälfte. Also ihr seht, das ist dann nicht, eben nicht explodiert. Aber ich gehe so davon aus, dass man mittelfristig wieder auf die Zahl von 150 kommt. Oder? Man hat vorher 150 und wird nachher 150 haben.
Das war jetzt eher die Situation bei den IV-Stellen, die du da beschrieben hast. Es gibt ja auch die anderen Sozialversicherer, wie zum Beispiel Zuva, die das Instrument auch brauchen dürfen. SRF hat Zuva im Frühling 2021 mal gefragt und gemäss Auskunft von der Zuva hat sie bis zu dem Zeitpunkt keine einzige Observation durchgeführt. Vor dem Urteil waren es offenbar etwa 15 Observationen jährlich gewesen. Wie schätzt du das ein?
Ja, also das ist natürlich schwierig. Ich kann ja da nicht für Zuva reden, wieso dass sie das momentan nicht machen oder ob sie da... Ich lese einfach in der Zeitung, dass Zuva in einer Art der Reorganisation ist und das kann natürlich auch einen Einfluss haben, dass vielleicht gewisse Abläufe noch nicht ganz wieder etabliert sind. Aber ich glaube, das muss man einfach sagen, der Bundesgesetzgeber und mit der Volksabstimmung auch Bürgerinnen und Bürger haben in den Sozialversicherungen nicht nur ein Instrument zur Verfügung gestellt, sondern es ist ein ganz klarer politischer Auftrag, schauen, dass die richtigen Leute die richtige Leistung bekommen. Und, das, und übrigens, das macht ja Zuva auch durch die Schadenabwicklung und Prüfung und so. Das ist halt ein Teil vom Spiel. Ich gehe also zusammenfassend davon aus, dass Zuva dann schon auch wieder wird starten. Die werden dann die Zahlen schon einspringen.
Ich habe noch eine vertiefende Frage. Es ist ja im allgemeinen Teil der Sozialversicherungen verankert. Also könnten jetzt auch Krankenversicherer auf das Instrument zurückgreifen oder andere Versicherer im Sozialversicherungsbereich? Und machen die das? Hast du dort Informationen?
Ja, das ist fundamentaltheologisch oder dogmatisch noch interessant, dass man tatsächlich das für alle Sozialversicherungen reingenommen hat. Also, dass auch tatsächlich ein Krankenversicherer könnte sagen, ja, wir machen eine Abklärung, aber man müsste sich dort überlegen, was wäre denn tatsächlich die Situation, oder? Wenn einer sagt, ich brauche Diabetesmittel und man zahlt dann die Insulinsachen etc., dass die Krankenkasse könnte nachschauen, sein tatsächliches Verhalten zeigt, dass er ja gar kein Diabetes hat. Aber sorry, das müssen sie ja gar nicht machen, weil Krankenversicherer haben auch zur Kontrolle ja die Möglichkeit, via ihre Vertrauensärzte können sie ja die Möglichkeit haben, bei den behandelnden Ärzten Zusatzinformationen hineinzuholen. Also ich denke, die Krankenversicherer brauchen das gar nicht.
Wenn man jetzt aber einfach so die Mengen vergleicht und sagt, hey, es hat 150 Observationen jährlich gegeben, bis 2016 eigentlich, und dann ist die Bevölkerung und die Politik gekommen und hat gesagt, da, das ist das Werkzeug, braucht das. Quasi, das kann man vielleicht auch so fast als Ermunterung verstehen. Trotzdem wird es jetzt weniger eingesetzt, man ist recht zurückhaltend. Was sind die Gründe für die anfänglich Zurückhaltung zumindest beim Einsatz?
Also ein Grund ist, da rede ich jetzt auch wieder als Civil Servant, weil eben mit dieser neuen gesetzlichen Grundlage und den entsprechenden Verordnungskompetenzen hat es Verordnungsanpassungen gegeben, es hat Weisungen gegeben, man musste Schulungsprogramme auf die Beine stellen, man musste Prüfungsprogramme für die Detektive aufbauen. Das braucht alles ein bisschen im Rahmen der Massenverwaltung auch seine Zeit, bis sich das wieder einspielt. Also das ist so, ich sage jetzt mal, einfach der bürokratische Teil, oder? Und der zweite Teil ist natürlich eindeutig so, ist, glaube ich, noch, kann ich schon noch sagen, in dieser Zeit, wo ja praktisch 2 Jahre keine Observationen notwendig waren, haben wir uns überlegt, ja okay, Detektiv geht nicht. Aber Internetrecherche, gezielte Fragen an Gutachter, an Psychiater, an Rheumatologen, dass wir eigentlich gemerkt haben, hallo, wir haben ein ganzes Universum an Informationen und der moderne Mensch hinterlässt derart viele digitale Spuren, die man auswerten kann, die aber nichts mit Internet Beobachtung ist, sondern einfach, weil er öffentliche Kanäle braucht. Und ich wiederhole, das Bundesgericht hat zum Beispiel wiederholt gesagt, Facebook ist öffentlich. Also darum ist eine Facebook-Recherche ist zulässig. Das heisst, man hat also die Alternativen haben wir verstärkt und gesagt, ja, auch hier in der Schweiz, dann sagen wir, wir wollen doch zuerst mal das machen, bevor wir einen Detektiv darstellen.
Andreas, es ist wirklich, man spürt dein Engagement sehr tief in dieser Thematik und du hast uns ganz viele Informationen gegeben. Ich möchte so zu der Schlussfrage kommen von unserem Interview schon. Ich sehe, du hast ganz viele Unterlagen noch dabei, du könntest uns noch ganz viel erzählen. Ich möchte sehr eine persönliche Einschätzung noch von dir. Du hast dich damals sehr stark eingesetzt, insbesondere in einem Abstimmungskampf. Wenn du heute zurückschaust und ein bisschen die, sage ich jetzt, doch vorsichtigere Nutzung betrachtest von dem Instrument und die Alternativen, die du jetzt ganz am Schluss gesagt hast, die wir auch entwickelt haben, die wir eigentlich sehr weit kommen, würdest du dich auch wieder so stark einsetzen im Abstimmungskampf? Oder aus der heutigen Sicht machst du ein bisschen eine andere Beurteilung?
Ja, also erstens mal ist ja auch von diesen entsprechenden Fachverbänden, oder, ist ja keine Parolen herausgegeben worden. Das ist jetzt aber ein bisschen langue de bois, würden die Welschen sagen. Mhm. Aber und es sind ja auch entsprechende Abstimmungsbeschwerden vor Bundesgericht gewesen. Also nach der Volksabstimmung sind 2 Beschwerden eingereicht worden wegen Beeinflussung von der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Und wer ist dort am Pranger gestanden? Das Bundesamt für Sozialversicherungen und ZUBA. Und nicht der Dummermut. Also erstens das, also das ist offenbar ganz klar nicht der Fall gewesen. Mhm. Was ich gemacht habe, das kann ich sagen, ich habe Streitgespräche gemacht. Als Beamter, als Civil Servant kann ich kein Streitgespräch machen mit dem Parlamentarier, weil das ist etwas anderes, das ist der Chef, aber mit jemandem vom Referendumskomitee bei der NZZ. Und dort habe ich natürlich schon gesagt, hallo, wir brauchen das Instrument und das würde ich sofort wieder machen. Also, weil die Alternative wäre natürlich, Hannes, ganz klar zu sagen, ja, das ist doch uns gleich, wir brauchen doch das nicht und das ist doch gleich. Und das kann nicht unsere Aufgabe sein. Wir müssen euch noch eins vorstellen. Allein die IV-Stellen haben pro Jahr rund 700 Fälle vor Bundesgericht wegen ihren Entscheid. Alle Krankenkassen miteinander haben nicht einmal 100 Fälle. Also wir haben ja sowieso, es ist ein dauernder Streit um so Sachen. Und es ist ein Teil halt auch von dem Spiel zu entscheiden, wer kommt über, wer kommt nicht über. Und wer das scheut, die Auseinandersetzung, der soll an einem ruhigen Ort arbeiten. Wir sind ein öffentlicher Betrieb, aber wir müssen auch sagen, wir brauchen die Arbeitsinstrumente. Und das habe ich gesagt, das würde ich wieder sagen, auch in anderen Bereichen.
Danke, Andreas, für das fulminante Schlussvotum von unserem Podcast.
Danke mal auch von meiner Seite an dich, Andreas, für das spannende Gespräch. Das war mit der 8. Folge von Breakdown. Danke mal fürs Zuhören.
Breakdown, der Polit-Podcast mit dem Hannes und dem Linus. Produziert im Auftrag vom Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit.